bleibt uns noch das vierte Kapitel, wie angekündigt, aus 1. Mose. In diesem Kapitel wird uns nun dargelegt, wie sich die beiden Nachkommenschaften, der Same des Weibes und der Same der Schlange, scheiden. Und von dem Tag an bis zum Ende der Zeit stehen einander diese beiden Nachkommenschaften gegenüber. Das Neue Testament spricht von Söhnen des Tages und Söhnen der Nacht. Wir lesen im Neuen Testament von Söhnen Satans und Söhnen Gottes im 1. Johannesbrief. Wir lesen aus dem Munde Johannes des Täufers von solchen, die eine Brut, das heißt Nachkommenschaft der Schlange sind und so fort. Hier nun wird uns gezeigt, wie diese beiden Nachkommenschaften sich schieden und woran sie sich schieden. Das ist ja das Wichtige und Interessante, das wir zu erkennen und zu lernen haben. Lasst uns die ersten 7 Verse aus dem 4. Kapitel lesen. Und der Mensch erkannte Eva sein Weib, und sie war schwanger und gebar Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrämte sehr und sein Antlitz senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du ergrämt? Und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohl tust? Und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Sünde vor der Tür, und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber solltest über sie herrschen. Wir haben also hier 2 Söhne, Brüder, der gleichen Mutter, aber auch des gleichen Vaters. Wir haben hier 2 Söhne vor uns, die beide von der Geburt, oder sagen wir es modern, von der Genetik her, identisch sind, die gleichen Voraussetzungen haben. Und wir haben 2, die von den, sagen wir es auch modern, von den gesellschaftlichen Bedingungen die völlig gleichen Voraussetzungen haben. So wird also hier in diesem Abschnitt einer oder 2 sehr wirksam gewesenen Irrlehren, bösen Lehren, törichten Lehren widersprochen. Das sind wohl die Lehren, die unser Jahrhundert am meisten geprägt haben. Einerseits, dass man sagt, der Mensch ist das, was die Gene ihm mitgegeben haben. Also die Genetik macht den Menschen und bestimmt sein Schicksal. Hier wird dem widersprochen. Oder dann sagt man, der Mensch ist gesellschaftlich konditioniert, so heißt das in der betulichen Sprache der Soziologen. Also die gesellschaftlichen Umstände würden den Menschen machen zu dem, was er ist, und seinen Kurs und sein Schicksal festlegen. Beides ist nicht wahr. Woran scheiden sich diese beiden? Nun, aus der Seite Gottes, wenn wir vom Schöpfungsbericht 1. Mose 1 herkommen, müssen wir sagen, Gott ist es, der scheidet. Gott schied Licht von der Finsternis. Wir lesen im Neuen Testament, dass von der Seite des Menschen her Folgendes den Unterschied zwischen Kain und Abel ihren je verschiedenen Weg festlegte. Dann lesen wir zuerst, was in 1. Johannes 3 steht. 1. Johannes 3, und dann kommen wir auf das unterscheidende Merkmal in Hebräer 11. 1. Johannes 3, Verse 10 bis 12. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Das sind die beiden Nachkommenschaften. Und er führt als Prototypen dieser beiden Nachkommenschaften eben die beiden an, an denen sich diese im Anfang schieden. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Hier werden lediglich die Merkmale der beiden einander gegenübergestellt. Der eine gerecht, der andere böse. Der eine aus Gott, der andere aus dem Teufel. Der eine hasste seinen Bruder, liebte ihn nicht. Hebräer 11 nun sagt uns, woran sie sich schieden. Und das legt den Kurs des Menschen fest. Nicht seine Genetik und nicht die gesellschaftlichen Bedingungen. Die familiären Bedingungen, unter denen er aufwächst. Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen, obgleich er gestorben ist, redet er noch. Der eine glaubte und der andere nicht. Der Glaubende ist ein Sohn Gottes, der Nichtglaubende bleibt ein Sohn der Finsternis. Wenn wir uns jetzt fragen, woher hatten denn die beiden ihren Glauben oder Unglauben, müssen wir in meinem Fall sagen, woher hatte Abel seinen Glauben? Definitionsgemäß ist Glaube die Antwort des Herzens auf Gottes Wort. Also müssen sie gehört haben. Ohne Hören des Wortes gibt es keinen Glauben. So sagt Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also hatten beide gehört. Von wem gehört? Von ihren Eltern gehört. Von ihren Eltern gehört über den Schöpfer, über Sünde, über Sündenfall, über den kommenden Erlöser, über die Bedeutung des Todes als Lohn der Sünde und des geforderten Todes, damit Gott den Menschen von den Folgen der Sünde befreien könne. Das haben wir in Kapitel 3 gestern gesehen. Darüber wurden beide unterwiesen. Abel glaubte, Kain glaubte nicht. Und jetzt setzen wir einen Punkt und fragen nicht weiter, warum der eine glaubt oder nicht. Ich sage nichts mehr dazu. Da lasse ich euch darüber nachzudenken. Kain glaubte nicht. Abel glaubte. Und das schied die beiden voneinander. Wir lesen dann, wie nachdem Kain gehört hat von seinen Eltern, zuerst redete Gott zu Kain durch seine Eltern. Er wies das offensichtlich an. Dann redet Gott zu Kain. Er redet zu ihm: Warum bist du ergrimmt? Warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Und dann in Vers 7 warnt er ihn davor. Er sagt ihm, die Sünde, die lagert jetzt an der Tür und die ist daran, dich zu verschlingen wie ein Löwe. Es ist ein sehr bezeichnendes Wort, die Sünde lagert, lagern, hebräisch rabatz. Und das heißt so viel wie lagern oder kauern von Löwen. Die Sünde also kauert wie ein Löwe vor der Tür. Geduckt, bereit zum Sprung. Das bedeutet dieser Ausdruck. Und sie verlangt nach dir, das heißt, sie ist darauf und daran, dich zu überfallen und dich zu verschlingen. Du aber solltest über die Sünde herrschen. Und Kain hatte von einem Weg gehört, auf dem er von den Folgen der Sünde und wohl auch durch den Glauben von der Macht dieser Sünde befreit werden konnte. Aber auch dieses Reden zu ihm, Gottes Reden zu ihm, weist er ab. Wir sehen nun an Kain das erste Beispiel des Menschen, der Gottes Reden zu seinem Gewissen und zu seinem Herzen abweist. Und der die Finsternis mehr liebt als das Licht und in dieser Liebe zur Finsternis verharrt. Von Natur lieben wir alle die Finsternis mehr als das Licht. Aber er verharrt darin und so erweist er sich als ein Same, ein Sohn des Teufels. Und wir hörten gestern diesen Vers, Johannes 8, Vers 44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und nach seinen Begierden wollt ihr tun. Und hier in den Versen 8 und folgende wird uns ganz deutlich, wie Kain nach den Begierden seines Vaters des Teufels tut. Zwei Dinge kennzeichnen ihn, Lüge und Mord. Und das sind genau die beiden Wesenszüge Satans, Lüge und Mord. Wir lesen die Verse 8 bis 16. Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her. Und nun verflucht, seiest du von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir hinfort seine Kraft nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn, zu groß ist meine Strafe, um sie zu tragen. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben, und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht, und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, wer irgend mich findet, wird mich erschlagen. Und der Herr sprach zu ihm, darum jeder, der Kain erschlägt, siebenfältig soll es gerecht werden. Und der Herr macht an Kain ein Zeichen, auf das ihn Licht erschlüge, wer irgend ihn fände. Und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, östlich von Eden. Kain spricht zu seinem Bruder Abel, er wird ihm nicht gesagt, komm, wir gehen aufs Feld oder schlag ich dich. Irgend mit einem Vorwand wird er zu ihm geredet haben. Er lügt also. Und dann im Vers 9 sehen wir, wie der Mensch, dessen Gewissen verhärtet ist, den Gott seiner Verhärtung übergeben hat, wie er bis zuletzt Gott überspricht, vor Gott lügt. Er lügt, also Lüge und Mord, Bruder Mord. Das sind die Wesenszüge seines Vaters, des Teufels. Diese Frage in Vers 9, wo ist dein Bruder Abel? Diese Frage erinnert uns an die Frage, die Gott an Adam richtete. Adam, wo bist du? Und wie verschieden die Auswirkungen. Da, wo Gott Adam fragt, wo bist du, versucht Adam sich nicht herauszureden. Das zeigt, dass dort Gottes Ruf und Gottes Reden dirgestalt war, dass es Adams Herz vor Gott beugte, dass er in Gottes Gegenwart trat und genau sagte, wo er war und was mit ihm los war. Gott stellt eine ähnliche Frage an Kain und diese Frage Gottes an Kain macht ihn nur noch endgültig offenbar als jemand, der Gott, Gottes Wort, Gottes Licht, Gottes Gegenwart nicht will. Der Sünder, der verloren geht, geht selbst gewählt verloren, denn er folgt seiner Lust, seiner Liebe zur Finsternis. Wenn Gott einen Menschen richtet, tut er keinen Menschen unrecht. Kein Mensch wird verdammt, der gerettet werden sollte. Keiner. Es wird keiner verdammt, der gerettet werden will. Keiner. Wir können aber auch umgekehrt sagen, Gott, oder es wird kein Mensch gerettet, der nicht eigentlich verdammt werden müsste. Das ist Gottes unbegreifliche Gnade. Wenn es an uns läge, allein, an unserem Willen und Wünschen, gingen wir allesamt verloren, weil wir die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und so ist es Gottes unbegreifliche Gnade, dass er nach seinem Gnadenvorsatz, nach seiner Gnadenwahl, solche in Christus erwählt zum ewigen Leben, wie es von sich aus nie gewollt hätte. Warum Gott das so gewollt hat, ich kann das auch nicht erklären. Falle nieder und bete an diesen Gott. Oder will jemand von uns sagen, wir seien besser als Kain? Wir seien von Natur wahrheitsliebender als Kain. Wir hätten eine vorzüglichere Natur von unserer Geburt her gehabt als er. So bekennen wir, dass die Errettung ein Werk von Gottes Gnade ist, nicht aus uns, auf das kein Mensch sich rühme. Es bleibt uns nichts zum Rühmen, nichts, nur anzubieten, ob seiner Gnade. Nun, wir sehen hier, der, der den Geist der Gnade schmäht wie Kain, der Gottes Reden abweist, der die Finsternis wählt und das Licht verwirft, dem erst sagt Gott, verflucht seiest du. Gott brach keinen Fluch aus über Adam, über Eva. Er verfluchte den Erdboden, aber nicht sie. Hier nun wird Kain verflucht. Er ist der Prototyp derer, die den Fluch auf sich ziehen. Wir wollen einen Vers dazu lesen aus Psalm 69, oder es sind zwei, drei Verse. Es ist nicht 69, 109, der Psalm 109. Es heißt hier, Vers 17, es ist ein Psalm, der das Leiden des Herrn und den Verrat durch den Verräter prophetisch ankündigt. Und es heißt hier in Vers 17, er liebte den Fluch, so komme er auf ihn. Er hatte kein Gefallen an Segen, so sei er fern von ihm. Er zog den Fluch an wie sein Kleid. So dringe er wie Wasser in sein Inneres und wie Öl in seine Gebeine. Es sei ihm wie ein Gewand, in das er sich hüllt und seinem Gürtel, womit er stets sich gürtet. Das ist das selbstgewählte Los der Verfluchten. Verflucht seist du vom Erdboden her. Nun, dieser Ausdruck hier im Vers 11, verflucht seist du vom Erdboden hinweg, ich habe vorhin gesagt, vom Erdboden her, man kann das und man sollte das, wie ich denke, auch so übersetzen, weil man sonst mit dem Inhalt ein bisschen Schwierigkeiten bekommt. Verflucht seist du vom Erdboden her. Nicht vom Erdboden hinweg, denn er bleibt ja noch auf dem Erdboden. Er muss sogar den Erdboden bebauen, Vers 12. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir hinfort seine Kraft nicht geben. Und er baut nachher eine Stadt. Er bleibt also auf dem Erdboden. Und darum sollte man hier übersetzen, verflucht seist du vom Erdboden her. Min ha'aretz oder min ha'adabar, so steht es. Und das kann beides bedeuten. Vom Erdboden her, vom Erdboden hinweg. Also, erklären wir das so, verflucht seist du vom Erdboden her. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass kein den Fluch nicht abschütteln kann. Der Fluch verfolgt ihn, wohin er auch geht. Und darum wird er unstet und flüchtig auf dem Erdboden. Und der Fluch klebt ihm an den Sohlen. Das ist das Furchtbare. Verflucht vom Erdboden her. Das heißt, er kann ihn nicht mehr entrinnen. Nun, Kain ist der Prototyp derer, von denen der Sohn Gottes selbst sagen wird, Matthäus 25, Vers 41. Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Geht von mir, Verfluchte. Kein Fluch hier gilt buchstäblich, solange er noch auf dem Erdboden ist. Und solange Kain auf dem Erdboden ist, kann er ihn nicht entrinnen. Wie lange er dauert, das bestimmt Gott. Und das ist der Grund, warum niemand Kain erschlagen darf. Denn sonst würde die Strafe, das Strafmaß verkürzt. Und darum sieht Gott selbst zu, sorgt Gott selbst dafür, dass niemand Kain erschlägt. Dass der Fluch ihm so lange anhaften muss, wie Gott es bestimmt. Nun, ich sagte hier im buchstäblichen Sinn, galt dieser Fluch Kain und seinem irdischen Leben, das ewige Gericht, wird natürlich folgen. Aber was hier gesagt wird für Kain, übertragen wir auf das ewige Gericht. Es dauert so lange, als Gott es währen lässt und Gott hat gesagt, es ist ewig. Niemand kann das Strafmaß verkürzen. Nun, ich will jetzt darauf zurückkommen, auf diese Frage, die ich gestern aussparte. Das sagen ja viele, ja, der Mensch, wenn er sündigt und in der Sünde bleibt, dann geht er ewig verloren, geht in die ewige Pein. Ist das nicht eine zu große Straße? Ewige Pein. Ein Vergleich, der uns helfen mag, zu zeigen, dass die Strafe gerecht ist. Wir haben gestern gesehen, wie der Mensch sich an Gottes Liebe, Vorsorge versündigte, als er sich gegen ihn erhob. Nun, wenn ich einen Kumpel habe, den ich ganz gut mag und der mich auch ganz recht mag, so, und ich will ihm eine Freude bereiten, und irgendwo im Ausland unterwegs und dann sehe ich ein Buch, das gerade sein Lieblingsthema, ein Hobby von ihm behandelt. Kaufe ich ihm das Buch und bringe ihm das Buch. Freue mich, ihm einen Gefallen zu tun, etwas, das ihm gefällt. Siehst du das, schaut das Buch auf. Das hier, ich behalte es für dich. Ah, das sticht mich schon ein wenig, aber nur ein wenig. Nach einigen Tagen wieder vergessen. Warum? Ja, die Liebe, meine Liebe zu ihm ist nicht so groß. Und darum ist das auch nicht so schlimm. Er hat sich an kleiner Liebe ein wenig verstoßen. Darum ist das ein relativ kleines Vergehen. Eine Mutter liebt ihr Kind. Ihr Kind, das sie unter ihrem Herzen getragen, mit Mühsal getragen, mit Schmerzen geboren, mit Tränen aufgezogen hat. Das ist große Liebe. Wenn ein Kind sich gegen seine Eltern, gegen seine Mutter wendet, ist das darum eine große Sünde, ein großes Übel, weil das ein Verstoß an großer Liebe ist. Darum ist das sehr ernst und schlimm und böse. Gott aber hat uns mit grenzenloser Liebe geliebt, mit unendlicher Liebe. Und wer diese Liebe verachtet, weil er sich an grenzenloser Liebe verstößt, begeht ein grenzenlos Böses. Und darum muss die Strafe grenzenlos sein. Und so zeigt uns die Wahrheit der ewigen Verdammnis auch, wie groß Gottes Liebe ist. Wie groß seine Gerechtigkeit, aber auch wie groß, unfassbar, unendlich, hoch, tief, weit und groß seine Liebe ist. Darum muss die Pein ewig sein. Nun, wir stellen hier etwas sehr Bezeichnendes fest. Kain findet seine Strafe zu groß. Das ist alle Zeit die Sprache der Sünder. Findet sich immer ungerecht behandelt, zu hart angefasst, zu streng bestraft. Das ist genau die Sprache der Gottlosigkeit heute. Das ist aber heute die Sprache, die überall vertreten wird, dass man den Gesetzesübertreter, auch in irdischen zeitlichen Belangen, dass man ihn kaum strafen darf. Immer große Empörung. Zu harte Strafe, zu große Strafe, und daran erkennt man den Sünder. Er findet sich selbst immer ungerecht behandelt. Und in welcher Weise? Genau in dem, wo er selbst Böses getan hat. Im Vers 14 sagt er, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben. Das findet kein schlimm. Er hatte seinen Bruder mit einem Schwertstreich, oder was es auch war, mit einem Streich von der Schöpfung vertrieben. Das war wohl nicht so schlimm. Und dann findet er die Aussicht, dass er erschlagen werden könnte. Das ist ja furchtbar, man könnte mich erschlagen. So, ist das so furchtbar? Was hast denn du mit deinem Bruder getan? Und dann sagt er, ich bin vor deinem Angesicht verborgen. Ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht. Er sagt auch das, das ist doch nicht recht, dass ich nicht in deine Gegenwart kommen darf mehr. Dein Angesicht nicht mehr sehen darf. Dabei will er es ja selber nicht. Hat er Gottes Gegenwart gar nicht gewollt? Aber darüber, dass Gott ihm dann sagt, dann sollst du mein Angesicht auch nicht sehen, darüber empört er sich leider. Das ist die Sprache des Sünders vor Gott, der in allen bis zuletzt Gott widerspricht. Und darum wird ja der Sünder am Ende im Gericht nur durch eine starke Hand gezwungen von Gott niedergeworfen werden. Zähneknirschend wird er sich Gottes Hand unterwerfen müssen. Es ist in der Tat so wie Kain seinem Bruder Abel getan hatte, so widerfährt ihm Er hat ja gewissermaßen von Abel auch gesagt, der muss weg. Der muss weg. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Und hat ihn umgebracht. Nun, das Blut Abels, wir lesen im Neuen Testament davon, redet besser, das Blut Christi redet besser als das Blut Abels. Und ich will das jetzt ein wenig anders anwenden, als das üblicherweise getan wird. Ich sage nicht, dass es falsch ist, das so anzuwenden, wie wir es gewöhnlich tun, dass das Blut Christi zu uns, die wir glauben, redet von Vergebung. Aber das Blut Abel, das Blut Christi redet nicht nur von Vergebung. Das Blut Christi ruft zum Himmel um Gottes gerechte Rache und sie wird kommen. Und so sagt Hebräer 12, im Vers 24, ihr seid gekommen zu Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blute der Besprengung, das besser redet als Abel. Das griechische Wort besser, kreton, heißt ganz buchstäblich stärker. Stärker. Das Blut Christi redet stärker, kräftiger als das Blut Abels. Und so wie Kain von Abel gedacht hatte und nachher auch so gehandelt hatte, der muss weg. So riefen die Menschen zum Sohn Gottes hinweg. Weg mit dem, weg! Hinweg mit diesem! Und sie haben ihre Absicht, ihren Vorsatz auch erfüllt, dabei, wie wir wissen, den Vorsatz Gottes erfüllt. Sie aber in ihrer Bosheit konnten ihn nicht mehr sehen. Hinweg mit diesem. Solche, in deren Herzen dieser Wunsch ist und dieser Wunsch bleibt gegenüber dem Sohn Gottes, hinweg mit diesem, denen wird der Sohn Gottes selbst sagen, dann hinweg mit dir. Ich gebe dir das, was du willst. Hinweg mit dir. Du wirst mich nie mehr sehen müssen. Wirst mich nie mehr sehen können. Der zweite Thessalonicher Brief sagt in Kapitel 1, 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, und Vers 7, an euch, die ihr bedrängt, werdet Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesu vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi nicht gehorchen, welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben, weg vom Angesicht des Herrn. Sein Angesicht nie mehr sehen dürfen, weil sie es nicht wollten. So widerfährt ihnen vollkommenste Gerechtigkeit. Nun, Kain, das lesen wir im Vers 16, geht vom Angesicht des Herrn weg. Kein ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnt im Lande Nod östlich von ihm. Kein geht also weg. Er muss nicht weggetrieben werden. Adam und Eva, die mussten hinausgetrieben werden aus dem Garten. Die wären gern geblieben in der Nähe des Gottes. Kein muss nicht weggetrieben werden. Er geht nur zum Gern. Nur zu gern weg von einem heiligen Gott. Ins Land Nod, Nod, Flucht. Es ist ein Wort gleichen Wortstammes wie unstet und flüchtig wirst du sein. oder werde ich sein, Vers 14, Vers 12, unstet und flüchtig sollst du sein. Kein wird unstet und flüchtig, gelesen in Offenbarung 14, Vers 11, von solchen, die nicht dem Lamm gefolgt sind, sondern dem Tier. Sie haben keine Ruhetagen mehr, welche das Tier und sein Bild angebetet haben. Keine Ruhetagen mehr. Rastlosigkeit. Nun, was tut Kain in der Gottesferne, gejagt von seiner Rastlosigkeit? Verse 17 bis 23. Die Familie Kains wird hier beschrieben. Wie sie sich einrichten in der Zeit, wie sie sich ihr Leben einrichten in der Gottesferne. Kain erkannte sein Weib und sie ward schwanger und gebar Hanoch. Und er baute eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Und dem Hanoch wurde Irad, einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal, dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal, dieser war der Vater aller derer, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Und Zilla, auch sie gebar Tubal Kain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal Kains war Lama. Und Lamech sprach zu seinen Weibern, Ada und Zilla, hört meine Stimme, Weiber Lamechs, horcht auf meine Rede. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Streme. Wenn Kain siebenfältig gerächt wird, so Lamech 77 fältig. Nun im Vorbeigehen merken wir uns auch das, dass von Anfang an das Zusammenleben der Menschen all jene Merkmale hatte, die man zu den Hochkulturen zählt. Also der Mensch hat sich nicht langsam emporgeschwungen vom Höhlenbewohner und danach ist er langsam ein herumstreifender Jäger und dann ein Fischer und dann ein Herdenbesitzer und dann ein Bauer und dann ein Städtebauer geworden. Das ist so die Idee, die man hat, also die Evolutionsgläubigen glauben, es sei so gewesen. Hier wird uns gesagt, der Mensch war von Anfang an all das. Das heißt nie ein Höhlenbewohner. Solches wurde eher. Das Buch Hiob sagt, dass gewisse degenerierte, verworfene Menschen Höhlenbewohner wurden. Das war also nie eine Kulturstufe, auf der die ganze Menschheit sich befand, sondern immer degenerierte, ausgestoßene. Also, sie bauten Städte, sie hatten Viehzucht, das ist die Grundlage von Besitz, von Reichtum. Sie betrieben Ackerbau, sie bearbeiteten alle Metalle, also Eisen und Erz. Und sie dichteten, Dichtkunst haben wir hier, und sie machten Musik, also auch die schönen Künste. Alles, oder? Nun, das hat hier natürlich im Zusammenhang mit Kain und mit seinem Los eine ganz besondere Bedeutung. Um Gott und seinem Urteil irgendwie zu entrinnen und dieser ihn verfolgenden Rastlosigkeit zu entkommen, stürzt er sich in Geschäftigkeit. Und genau das macht der gottlose Mensch. Ich las vor einigen Wochen von John Bunyan über diese Kapitel, über die ersten Kapitel des ersten Mosebuches. Und er schreibt dort, es ist die Absicht Satans und des trügerischen Herzens des Menschen zu arbeiten, um ein schuldiges Gewissen zum Schweigen zu bringen. Nicht durch Glauben an das Blut, sondern durch übergroße Geschäftigkeit in der Welt. Und das ist ja heute noch krasser als in den Tagen John Bunyans. Aber das war von Anfang an schon so. Die erste Stadt, die Menschen bauten, ist die Stadt eines Gottlosen. Der Mann, der am Anfang der erwählten Nation steht, Abraham, wird aus einer Stadt herausgerufen. Und er folgt diesem Ruf, denn er wartete auf die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Erbauer und Schöpfer Gott ist. Hebräer 11. So, dann gibt er der Stadt den Namen seines Sohnes. Das heißt, er flüchtet sich in die Illusion, dass er und sein Teil in dieser Welt ewig bleibe. Wir lesen davon im Psalm 49. Psalm 49. Keines also jemand, der jeden Gedanken an die Ewigkeit, an das Jenseits, aus seinem Denken verdrängt. Er will nicht mehr daran denken. Und er klammert sich ganz verzweifelt an die verbissene Hoffnung, diese Schöpfung möge doch die einzige sein und immer bleiben. Psalm 49 sagt, Vers 11, ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser stehen in Ewigkeit, ihre Wohnungen von Geschlecht zu Geschlecht, sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Das ist der Ausdruck ihrer Hoffnung, sie haben ihr ganzes Teil in dieser Schöpfung. In dieser Welt, im Diesseits, kein Gedanken mehr an das Jenseits. Einige Merkmale dieser Stadt und dieser Familie Kains, diese Familie der Weltmenschen. Vers 19, Lamech nahm sich zwei Frauen, von daher kam das. Und Abraham hat diese Sitte gelernt in Ur in Chaldäa, und über Abraham ist diese Sitte auch in die erwählte Nation eingedrungen. Gott hat das geduldet, aber nie geboten und gewiesen, und wir wissen, dass die Folgen waren immer ganz übel. Nie gute Folgen, wo ein Mann mehr als eine Frau hatte. Es heißt dann hier im Vers 21, dieser war der Vater aller derer, welcher mit der Laute umgehen und Flöte umgehen. Und da ist jemand, der wird genannt im Vers 20, Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Die haben also alles, um sich das Leben angenehm zu gestalten. Vater von Herden und Herdenbesitzern, Vater derer, die Musikinstrumente machen können und mit ihnen umgehen können. Aber was wir hier nicht haben, ist ein Vater des Glaubens. Vater des Glaubens haben wir in der Nachkommenschaft Seths, in der Linie des Samens, des Weibes. Vater des Glaubens, eines Glaubens, der verbindet, der uns in Beziehung bringt zum ewigen, zum jenseitigen Gott und alles seinen unvergänglichen Herrlichkeiten. Wie unvergleichlich wertvoller ist das, dass all dieser Glanz, all diese Geschäftigkeit, all dieser Wohlstand und diese Wohlfahrt der Gottlosen. Ich sagte vorhin, Dichtkunst ist in dieser Stadt, und hier haben wir ein Beispiel davon. Lamech sprach zu seinen Weibern, da beginnt er seine Gedichte hier zu sagen. Er war so der erste derer, der Ehemänner, die ihre Frauen damit belästigen, dass sie sich ihre Gedichte anhören müssen. Steht eines Morgens auf, steht er da, wahrscheinlich, nachdem er sein Bad genommen hat und sich rasiert, komm, hört mal, und dann dröhnend gibt er zum Besten, mit dröhnender Stimme, was er da gedichtet hat, hört ihr meine Weiber? als ein sehr von sich eingenommener Mensch, aber was er sagt, zeigt, dass er ein wahrer Sohn Kains, ein Sohn der Finsternis ist. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde, also jemand, der überaus rachsüchtig ist. Der Gottlose, der selbst den gerechten Gott und das gerechte Gericht Gottes für empörend hält, ist selbst rachsüchtiger über die, als andere, rachsüchtig über die Massen. Und schaut, sieht das noch alles seine Ehre an. Seine Ehre ist in seiner Schande. Ich erschlug einen Jüngling für meine Strieme. Da kam sein Spring ins Feld, der kam mir da irgendwie quer, dem habe ich aber schön gezeigt. Und rühmt sich noch dessen seiner Gewalttätigkeit. Und das sind die Dinge, deren man sich unter den Gottlosen rühmt bis zum heutigen Tag. Dinge, die eigentlich unsere Schande sind. Und dann rühmt er sich auch, dass er noch größer und wichtiger ist als sein Stammvater. Kain, ja, der wurde siebenfältig gerecht, der gute alte Kain. Ich aber 77-fältig. Das ist also noch größer. Nun, das sind alles Wesenheiten und Merkmale des Menschen, der Gott, Gottes Licht, Gottes Wort, Gottes Verheißungen verworfen hat, dessen Teil in dieser Schöpfung, dieser Erde ist. Das ist die Welt. Und dann haben wir ein schönes Bild, wenn schon die Familie Kain so ausführlich beschrieben wurde, ein schönes Bild der Familie des Glaubens. Die Verse 25 und 26. Und Adam erkannte abermals sein Weib und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm, wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enos. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und Adam. Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört. In der Zwischenzeit hat Adam zwei Söhne verloren. Einer wurde erschlagen und der andere flüchtete in die Gottesferne. Wie muss es ihm da zum Mut gewesen sein? Wie muss es ihn geschmerzt haben? Aber wir sehen, dass Gott dafür sorgt, dass ihm keines fehlt. Und so schenkt ihm Gott einen Sohn, abermals einen Sohn, und er gibt ihm den Namen Seth. Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt anstelle Abels, er sagt nicht anstelle Kains, anstelle Abels, dessen, der glaubte, dessen, der somit ein Träger der Verheißung war. Und so sorgt Gott selbst dafür, dass der Same der Gerechten, dass er nicht ausstirbt. Dass immer jemand, immer solche da sind, die im Glauben an ihren Gott und Schöpfer durch die Welt gehen. Nun seht selbst, er hätte sich ja sagen können, seine gefährliche Sache. Seine gefährliche Sache. Gott dem Schöpfer zu vertrauen, für ihn zu leben, ihn zu bezeugen, ihm Opfer darzubringen. Das ist eine gefährliche Sache, ein Priester Gottes zu sein. Mein Bruder wurde deswegen erschlagen, aus Hass. Und das ist doch so gewesen durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Aber Gott ist der dafür sorgt, dass immer ein Ersatz da ist. Dass immer solche da sind, die bereit sind, die Lücke, die gerissen wurde durch den Hass der Gottlosen, solche Lücken zu füllen. Dafür sorgt Gott selbst. Durch die Generationen hindurch bis ans Ende der Zeit. Und dann lesen wir von Seth. Ihm wird ein Sohn geboren und er gibt ihm den Namen Enos. Das ist nun ein überraschender Name. Enos, hebräisch Enosh, es gibt im Hebräischen drei oder vier Wörter für Mensch, also Adam, dann Enosh und dann gibt es auch Met. Das das ist relativ selten, das dritte, aber das zweite, Enosh, ist einigermaßen häufig. Enosh heißt eigentlich der Hinfällige, der Kränkliche. Wir lesen zum Beispiel von Davids erstem Kind, das er mit Bathseba zeugte, das Kind wurde krank und starb. Und dort steht für das Kind wurde krank, hier das Wort Anash. Anash, krank werden, hinfällig sein, krank sein, hinfällig sein, der Sterbliche, der kränkliche Hinfällige. Wie kommt ein Vater dazu, einem Sohn einen solchen Namen zu geben? Durch Gottesfurcht weise geworden, erkennt er, wie schwach, wie hinfällig, wie ausgesetzt wir in dieser Schöpfung sind. Nun, das ist genau das Gegenteil dessen, wie die Heiden urteilen. Wie heißen denn die Söhne der Heiden? Die heißen Bernhard, stark wie ein Bär, der alles niederreißt, was ihm in den Weg kommt. Das ist das Ideal der Heiden. Die wollen solche Söhne, die jeden flach machen, die ihnen irgendwie entgegentreten. Und Wolfgang, knurrender Wolf. Ich weiß nicht, ob jemand hier so heißt. Aber das sind heidnische Namen. Auch heidnische Ideale. Hier, Enosh, der heißt nicht Wolfgang. Enosh, der Hinfällige, der Schwache. Aber was hat diese Familie, wenn wir diese Familie uns ansehen, dieses Bild, die Verse 25, 26, das sich uns hier bietet, das wirkt irgendwie so dürftig und armselig, verglichen mit diesem prächtigen, glänzenden Bild dieser geschäftigen und zupackenden und erfolgreichen Söhne Kains. Da läuft was, da ist was los, die erreichen was, stellen was auf die Beine. Und hier, ja, da ist nicht viel da. Doch etwas ist da. Die Familie Seth hat dieses eine Gut, dieses eine herrliche, kostbare Gut, das Kain und seine Nachfahren nicht besitzen, nicht kennen. Was? Frieden. Frieden. Stehe nicht unter diesem Fluch der Rastlosigkeit. Frieden, weil sie ihren Gott kennen, weil sie den Namen ihres Gottes anrufen. Damals begann man, den Namen des Herrn anzurufen. Sie rufen ihren Gott an und erfahren und erleben etwas von dem, was ihre Eltern im Paradies gekannt hatten, nämlich volles Genüge in ihrem Gott zu haben. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden, mit Danksagung. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Wie kostbar ist das? Es gibt kein höheres Gut in dieser Schöpfung, als diesen Gott zu kennen, ihm zu vertrauen und in diesem Vertrauen, in der Abhängigkeit von ihm, Frieden zu haben. Volles Genüge in ihm. Ich sagte vorhin, ja, sie erfuhren etwas von dem, was ihre Eltern im Paradies gehabt hatten. Wir können sogar sagen, ja, sie gewannen noch etwas mehr. Denn es wurde ihnen hier eine Tür geöffnet, und sie gingen durch diese Tür, die sie verband mit dem Gott, der über dieser Schöpfung steht. Mit dem Ewigen. Und so fanden sie ihr Genüge im ewigen Gott selbst. Und im Bewusstsein, im Wissen um seine Treue, um seine Liebe, um seine Gnade, um sein Versorgen, um seine Güte. Und wenn das unser Teil ist, dann können wir uns wirklich glücklich schätzen, eine Tür, eine offene Tür zu dem, der im Himmel ist. Und das ist das Geheimnis des Glücks der Heiligen gewesen, in allen Zeitaltern bis zum heutigen Tag.